Toten Sonntag. Welchen Aussagen zum Thema Sterben und Tod stimmen Sie zu? Es wurden 2000 Menschen befragt ab 16 Jahren und dann wurden Aussagen getätigt. Der Tod ist ganz natürlich, haben 71% zugestimmt. Der Tod anderer ist schrecklich, 57%. Das Sterben ist schrecklich, 37% haben dieser Aussage zugestimmt. Die meisten verdrängen den Tod. Diese Aussage haben 33% der Befragten zugestimmt. Bewusster Leben durch Nicht-Verdrängen, sagt jeder Dritte, also 31%. Bewusster Leben durch Nicht-Verdrängen, also wenn man sich mit dem Tod beschäftigt und mein Leben, oder wenn ich mein Leben von hinten heraus betrachte, dass ich dann bewusster lebe. Es ist gut, dass das Leben begrenzt ist, haben 24% gesagt. 24% haben der Meinung zugestimmt, dass es gut ist, dass das Leben begrenzt ist. 14%, und das ist ein bisschen traurig, nur 14% haben gesagt, ohne ewiges Leben ist Tod unerträglich. Totensonntag, was macht der Tod mit uns? Ist es sinnvoll, sich mit dem Tod zu beschäftigen? Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, sehen wir, dass der Tod eigentlich immer mehr verdrängt wird. Die Lebenserwartung steigt. Das, was in der Werbung, im Internet und auch in den Medien propagiert wird, ist Schönheit, ist Gesundheit. Mit dem Tod beschäftigt man sich nicht so gerne. Jemand schreibt, heute haben die wenigsten Menschen Sterben und Tod unmittelbar miterlebt. Das war noch vor weniger als 100 Jahren vollkommen anders. Als etwa jeder dritte Mensch an bakteriellen Infektionen starb, war der Tod ein ziemlich alltägliches Ereignis. Und erst die Entdeckung der Antibiotika und vieler weiterer Arzneistoffe sowie die Entwicklung von Operationsverfahren und medizinischen Apparaten hat den Tod aus dem Alltag heute praktisch völlig entfernt. Menschen beschäftigen sich nicht gerne mit dem Tod. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass der erste tiefgekühlte Mensch wohl wieder belebt wurde, wie auch immer. Ich habe nur die Überschrift gelesen auf bild.de, aber Menschen tun viel dafür, lange, möglichst lange und ewig zu leben. Der Tod ist ein Tabuthema. Und ich denke auch oft unter uns Christen. Es ist ein unangenehmes Thema, der Tod. Da denkt man nicht gerne drüber nach. Aber, und so sagt jemand anderes, man kann den Tod nicht aus dem Leben lügen. Er schaut einen an, wenn man im Spiegel das erste graue Haar entdeckt. Ich weiß nicht, wann das bei euch der Fall war, bei mir ist das inzwischen auch der Fall. Wenn die feinen Augenlinien zu Faltenfurchen werden, die sich irgendwann nicht mehr zuspachteln oder wegspritzen lassen. Ja, muss auch John Travolta hat das gemerkt und wie sie alle heißen, sich da liften lassen im Gesicht, sieht grausam aus, Sylvester Stallone. Irgendwann klappt es nicht mehr. Wenn man merkt, man hat nicht die Ewigkeit, um Kinder und Karriere zu machen, unsere schwer, müde, kahl und unfruchtbar werdenden Körper sind der unübersehbare Beweis, wir sind Sterbende allesamt. Alle, die über 27 sind, da geht es dann langsam bergab. Ja, und ich denke, da gehören die meisten hier in diesem Raum dazu. Ist es sinnvoll, sich mit dem Tod zu beschäftigen? Einer hat das getan und das war der Mose und diesen Psalm wollen wir heute betrachten. Welche Perspektive hatte Mose auf das Leben? Welche Perspektive hatte Mose auf den Tod? Das ist der Psalm 90, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Wir lesen ihn erst einmal am Stück und dann gehen wir ihn häppchenweise durch. Psalm 90, ich lese aus der Luther-Übersetzung. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt es sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt es sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Und es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Der Autor steht oben drüber, es ist Mose. Mose, einer der größten Männer der Bibel, des Alten Testaments sowieso. Ein Mann Gottes oder des Mannes Gottes. Mose, der die ersten 5 Bücher Mose geschrieben hat, und es ist ein Gebet von ihm. Nun sind Gebete oder auch Psalmen, die dann ja zu Liedern gedichtet wurden, meistens in bestimmte Lebenssituationen hineingeschrieben. Also da hat jemand was mit Gott erlebt oder auch ohne Gott und er schreibt es auf. Und wir wissen nicht genau, in welcher Lebenssituation Mose diesen Psalm geschrieben hat. Wir wissen, wir können relativ genau sagen, dass Mose 1500 vor Jesus Christus gelebt hat. Basierend auf 1. Könige 6, Vers 1 kann man dann zurückrechnen. Wir wissen, dass Mose 120 Jahre alt geworden ist. Und wir wissen auch, dass man sein Leben wunderbar in 3 Teile teilen kann. Nämlich immer 40. 3 mal 40 sind 120, kann man sich auch als BUler dann ganz gut merken, wenn man rechnen kann. Also die ersten 40 Jahre hat Mose verbracht in Ägypten, unter den Ägyptern aufgezogen als Stiefsohn der Tochter des Pharao im Luxus. Die zweiten 40 Jahre hat er dann in der Wüste verbracht. Dort hat er seine Frau Zipora kennengelernt, hat 2 Söhne gezeugt und hat Schafe gehütet für seinen Schwiegervater Jethro. Warum? Weil er dachte, er müsste ein bisschen eingreifen, sein Volk befreien auf eigene Faust, hat einen Ägypter umgebracht, musste dann fliehen aus Ägypten und so hatte Gott ihn dann erstmal 40 Jahre Abstellgleis, würde ich jetzt nicht sagen, aber Vorbereitungszeit, intensive Vorbereitungszeit in der Wüste für das, was danach kommt, nämlich mit 80 Jahren seine Berufung und dann die dritten 40 Jahre seines Lebens, der Auszug aus Ägypten, und dann die 40 Jahre Wüstenwanderung mit dem Volk. Also Mose wurde 120 Jahre alt. In welcher Phase seines Lebens hat er diesen Psalm geschrieben? Ich gehe davon aus, ihr könnt das gerne anders sehen, dass er diesen Psalm mehr und mehr davon aus, dass er diesen Psalm geschrieben hat, als er, wie gesagt, um die 80 Jahre alt war, weil er ja schreibt, in Vers 10, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und er dann vor und nach der Berufung, vor und nach seiner Berufung diesen Psalm geschrieben hat. Warum, werden wir nachher sehen, weil der erste Teil des Psalms ja schon sehr, sehr deprimierend ist, wenn man die menschliche Sicht hat. Und dann ab Vers 13 eine ganz, ganz andere Sicht kommt und da ändert sich auch der Gottesname. Deswegen möchte ich nachher nochmal darauf eingehen, denke ich, dass er diesen Psalm geschrieben hat, als er kurz bevor seiner Berufung und nach seiner Berufung, also seine Berufung durch Gott erfahren hat. Warum schreibt er diesen Psalm? Oder warum betet er dieses Gebet? Da steht in Vers 12, Menge sagt, lehre uns unsere Tage zählen. Also wir sollen wissen, wir sollen erkennen, wir sollen verstehen. Wir sollen klug und weise werden. Also es ist nicht unklug, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Das Leben aus der Perspektive von hinten zu sehen, es macht weise. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und hier steht nicht umsonst Lehre. Es muss uns beigebracht werden. Es muss uns gelehrt werden. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Deswegen gehört dieser Psalm auch zu den Weisheitspsalmen. Also sie sollen uns schlau machen. Und so beginnt Mose mit Vers 1, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Er beginnt mit Gott selber, er beginnt, wie die Theologen sagen, theozentrisch, also Gott in den Mittelpunkt gerückt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir uns davon ziemlich weit entfernt haben. In der Kirche, in Gemeinden, Gemeinschaften, in der Verkündigung. Weil wir heute oft davon ausgehen, was brauche ich, was ist wichtig für mich und wie kann Gott meine Bedürfnisse befriedigen. Aber das ist die falsche Sicht der Dinge. Wichtig ist, dass wir eine theozentrische, eine göttliche Sicht der Dinge bekommen, dass wir mit Gott anfangen. Wer ist Gott? Und wenn wir erkannt haben, wer und wie Gott ist, erst dann werden wir uns selber richtig einordnen können anhand des Wortes Gottes. Dafür brauchen wir keinen Psychologen, dafür brauchen wir keinen, der uns sagt, wie wir uns zu fühlen haben oder dass wir eigentlich innerlich gut sind. Der Psalm wird uns gleich was ganz anderes sagen. Wir brauchen das Wort Gottes, dass Gott in unser Leben spricht, dass ich weiß, wer ich bin. Nachdem ich geschaut habe, wer ist Gott und wie ist Gott? Und genauso beginnt Mose. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Oder so wie es in der guten Nachricht steht, Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Zuflucht. Also zu Gott kann man immer wieder kommen. Und vielleicht schaut Mose zurück auf Abraham, Isaak und Jakob. Und vielleicht hat er diesen Vers 1 auch erst am Ende über diesen Psalm gesetzt, dass Gott unsere Zuflucht ist, weil es geht ja in dem ersten Teil des Psalms um die Vergänglichkeit des Menschen. Der Mensch kommt ja nicht sehr gut dabei weg. Und deswegen sagt Mose, vielleicht hat er das dann nachher drüber gesetzt, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, egal was passiert, zu dir können wir immer kommen. Ehe denn die Berge wurden und du die Erde, Vers 2, und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er beschreibt hier die Majestät Gottes. Er beschreibt hier, dadurch, dass er die Berge beschreibt, wenn ihr schon mal in den Alpen gewesen seid, wenn ihr schon mal in den Bergen gewesen seid, dann wisst ihr, wie groß und majestätisch Berge sind. Dann wisst ihr, wie klein man selber ist. Und deswegen nimmt Mose hier diesen Vergleich, ehe denn die Berge wurden und du die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er beschreibt einerseits die Majestät Gottes, also dass Gott größer ist als alles andere. Dann beschreibt er, dass Gott der Schöpfer ist, also dass Gott alles gemacht hat. Das Problem ist, wenn wir den Schöpfer verneinen, wenn wir Gott da wegnehmen und nicht sagen, 1. Mose 1, Vers 1 ist richtig, dann haben wir immer ein Problem, weil der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Und wenn ich sage, Gott gibt es nicht und wir sind aus Evolution entstanden und wir sind ein Zufallsprodukt, dann werde ich immer Identitätsprobleme haben. Die kann der beste Psychologe nicht heilen. Das kann nur Gott. Das kann nur Gott und ich werde meine Identität finden in Gott, wenn ich Gott an den Anfang setze und sage, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Deswegen ist dieser erste Vers der Bibel so super wichtig. Das ist übrigens der Lieblingsvers aller BUler. Wisst ihr warum? Weil er so kurz ist. Die können sich alle merken. Ich sage, ihr müsst immer so ein paar Verse auswendig lernen beim Abschlusstest. Die merken sich immer, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber wenn Sie das wissen, Und wenn sie das anwenden in ihrem Leben, dann ist das schon super wichtig. Weil es deutlich macht, dass Gott, der das alles geschaffen hat, nicht abhängig ist von Zeit, Raum und Materie, sondern außerhalb davon lebt und größer ist. Dieser 1 Vers 1, der ist ja so, der macht das ja deutlich. Im Anfang. Gott setzt dem Universum einen Anfang. Das heißt, er setzt der Zeit einen Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel. Das heißt, er schuf Raum. Und er schuf Erde, Materie. Gott ist außerhalb von Zeit, von Raum und Materie. Gott ist größer. So wie das auch der 4. Vers ausdrückt. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Also Gott ist außerhalb der Zeit. Und dieser majestätische, dieser ewige Gott, der alles geschaffen hat, der am Anfang steht, der wird jetzt verglichen, oder den vergleicht Mose mit dem Menschen in Vers 3. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Vers 3 aus der Guten Nachricht, du lässt den Menschen wieder zu Staub werden, kehr zurück, sprichst du zu ihm. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Also Gott ist derjenige, der den Menschen sterben lässt. Gott setzt unserem Leben einen Anfang und Gott setzt unserem Leben auch ein Ende. Und das finde ich ganz, ganz tröstlich. Alle Tage meines Lebens sind eingeschrieben in Gottes Buch. Er ist derjenige, der die Kontrolle hat über meinem Leben. Und wenn ich ihm vertraue, wenn ich weiß, dass er ein guter Gott ist, dann weiß ich, dass er es gut mit mir meint. Und dann muss ich mir auch keine großen Sorgen mehr machen, wie ich irgendwann mal abdanken werde. Und genau das möchte Mose hier auch deutlich machen. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Also der Mensch ist vollkommen in Gottes Hand. Du lässt es sie dahin fahren wie einen Strom. Vers 5, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Und Mose hat das 40 Jahre, die zweiten 40 Jahre seines Lebens gesehen in der Wüste. Morgens blüht das Gras und abends ist es verwelkt und verdorrt. Mit diesem Naturphänomen vergleicht er den Menschen. Und was sind unsere 70, 80, 90 Jahre im Vergleich zum ewigen Gott? Fast nichts. Wenn wir das in Relation zu Gott setzen, dann ist das fast nichts. Warum ist das so, dass der Mensch stirbt? Warum muss der Mensch sterben? Wir kennen nicht immer in jedem Einzelfall das Warum. Wenn jemand 70 oder 80 Jahre alt wird, Lebenserwartung heute 78,4 Jahre bei Männern, die 2015 geboren sind, Frauen 83,4, Männer, die 1950 geboren sind, 64,6 Jahre, also könnt ihr gucken, wie lange euch noch bleibt oder ob ihr schon drüber seid, und Frauen 68,5. So, dann ist es biblisch, dass man irgendwann abtritt. Aber wenn jetzt jemand stirbt mit 30 oder wenn Kinder sterben, dann kann ich nicht immer sagen, okay, deshalb und darum ist er jetzt gestorben. Da möchte ich mich auch zurückhalten. Aber das generelle Warum, das kann ich schon beantworten. Das tut Mose nämlich auch ab Vers 7. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Also warum muss der Mensch sterben? Der Mensch steht unter dem Zorn Gottes. Und das ist kein einfaches Thema. Das ist ein Thema, was wir heute gerne meiden. Dass Gott zornig ist auf die Menschen. Das schmeckt keinem gut. Damit beschäftigt man sich nicht gerne. Wir predigen lieber von der Liebe Gottes, dass Gott die Menschen so annimmt, wie sie sind. Aber das tut Gott nicht. Gott nimmt keinen so an, wie er ist. Gott kann die Menschen gar nicht annehmen, wie sie sind, weil sie Sünder sind. Und das macht Mose hier ganz deutlich, denn in Vers 8, in unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Was hatte Mose auf seinem Kerbholz? Der war ein Mörder. Ist abgehauen, hat einen Ägypter umgebracht, ist abgehauen. Der wusste ganz genau, in den Augen eines Heiligen und eines gerechten Gottes, da stehe ich unter seinem Zorn. Ich stehe unter dem Zorn Gottes. Und auch wenn Gott wollte, kann Gott Menschen, Sünder nicht einfach so annehmen, wie sie sind, weil er heilig und gerecht ist. Gott würde nie Abstriche machen an seiner Heiligkeit. Er würde sich nie mit uns Menschen, mit uns Sündern beschmutzen. Das ist ganz klipp und klar, wird deutlich aus der Bibel. Und da kann, wenn jemand kommt, Gott nimmt die Menschen so an, wie sie sind, dann ist das glatt gelogen. Wir sind Sünder und stehen unter dem Zorn Gottes. Und da kann mir auch keiner kommen und sagen, oh, das ist alles fürs Alte Testament und im Neuen Testament der Gott der Liebe und es ist ja ganz anders. Nee, es ist nicht. Paulus entfaltet im Römerbrief, geht genauso vor wie Mose auch. In Römer 1, ab Vers 18, schreibt er Folgendes. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und dann entfaltet er, wie der Zorn Gottes offenbart wird, dann entfaltet er das Gericht in Kapitel 2, dann entfaltet er die Anklage gegen Juden und gegen Griechen und er macht deutlich, alle stehen komplett unter dem Zorn Gottes und da kann keiner entrinnen. Und Mose wusste das. Mose hat das erkannt. Mose wusste, dass er wegen seiner eigenen Schuld unter dem Zorn Gottes steht und dass ihm Gericht drohte. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und was daran köstlich erscheint, ist trotzdem irgendwie nur vergebliche Mühe. Es wäre dahin, es ist deprimierend. Es ist bis dahin einfach deprimierend. Wenn ich mich aus dem Bild eines Heiligen und eines gerechten Gottes sehe, auf mein Leben schaue, dann ist es bis dato einfach nur deprimierend. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Ja, wer glaubt das heute noch? Dass Gott, der Liebe ist, auch ein zorniger Gott ist. Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Wer hat heute noch Gottesfurcht? Und auch dort macht Paulus das ganz klipp und klar deutlich in Römer 3, Vers 18, dass die Menschen heute keine Gottesfurcht haben. Und das machen sie deutlich durch ihre Taten. Römer 3, ich lese mal ab Vers 10. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und jetzt Vers 18, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Es möchte sich keiner darüber Gedanken machen, dass man sich irgendwann vor diesem heiligen und vor diesem gerechten Gott rechtfertigen muss. Und wenn das so ist, oder damit das so bleibt, kommt die Evolutionstheorie wie gerufen. Weil diese Theorie erzählt mir, es gibt keinen Gott, alles aus Zufall entstanden. Und wenn ich tot bin, bin ich zum Glück tot und alles ist gelaufen. Dann versuche ich mein Leben so zu gestalten, dass ich hier alles mitnehmen kann. Dann bin ich tot und dann ist es mir auch egal. Aber dass ich mich rechtfertigen muss vor einem heiligen und vor einem gerechten Gott, dass ich diesen Gott fürchten muss, dass der mich dann fragt, wie ich mein Leben gestaltet habe. Damit möchte ich mich nicht beschäftigen und deswegen kommt die Evolutionstheorie wie gerufen und das wird in unseren Schulen unterrichtet. Unsere Kinder wachsen damit auf und prägen wiederum ihre Kinder und darum haben wir keine Gottesfurcht in unserer Gesellschaft. Und deswegen sagt Mose in Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und Mose sagt, wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass wir uns irgendwann vor Gott rechtfertigen müssen. Und was bleibt dann, wenn ich mich irgendwann vor Gott rechtfertigen muss? Ich mit meinem vergänglichen Leben, in all meiner Schwachheit, mit all meiner Schuld, teilweise offensichtlich, teilweise verdeckt, dann bleiben ganz, ganz bescheidene Perspektiven. Bis dato, bis Vers 12. Aber Gott sei Dank hört Gottes Wort nie mit Gericht auf. Und deswegen geht der Psalm oder das Gebet des Mose auch weiter. Und ich denke, dass Mose die ersten oder die Verse 2 bis 12 geschrieben hat, als er mit seinen Schafen unterwegs war. Und ja, ist ja ziemlich trist, so ein Leben als Schafhirte, so 40 Jahre durch die Wüste und weißt auch nicht, vorher hast du im Luxus gelebt und jetzt sitzt du hier mit Schafen. Und vielleicht findet sich der eine oder andere da wieder. Deprimierend, das Leben geht so eine vergebliche Mühe, es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Jetzt sagt Mose, ja, jetzt bin ich 80 Jahre alt, ich muss mich irgendwann vor Gott rechtfertigen, was bleibt mir? Und ich denke, das könnt ihr gerne anders sehen, aber dass da zwischen Vers 12 und 13 die Berufung Gottes kommt. Dass er dann plötzlich sieht, okay, brennender Dornenbusch. Und dann beruft Gott ihn. Und ihr seht das auch bei seiner Berufung, da lernt er Gott zu fürchten. Er hat Angst davor und er hat wirklich Gottesfurcht in diesem Moment. Und man sieht es auch an der Anrede Gottes. In Vers 1, der Herr, der unsere Zuflucht ist, da steht Herr in meiner Bibel in kleinen Buchstaben. Also klar, große Buchstaben am Anfang, aber dann kleine Buchstaben. Das heißt, im Hebräischen steht Adon. Das ist unser Besitzer. Und in Vers 13 steht Herr in Großbuchstaben und hier steht Jahwe. Und gerade in 2. Mose, wo Gott sich dem Mose offenbart und Mose ihn fragt, wer bist du eigentlich? Da sagt Gott ihm, ich bin, der ich bin. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und doch da schwingt schon die Perspektive Ewigkeit mit. Denn Jesus nimmt die Stelle im Neuen Testament und sagt, ich bin nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und hier bekommt Mose eine ganz, ganz neue Ausrichtung. Und das finde ich so genial an diesem Psalm, weil die ersten Verse so deprimierend sind. Deprimierend, aber auch so, ja, auf der anderen Seite, Gott macht uns nichts vor. Er zeigt uns klipp und klar, wie wir sind, wie jeder Einzelne ist, wie es aussieht in unserer Gesellschaft. Und es ist einfach deprimierend. Und ab Vers 13, und das ist so genial, kommt das Evangelium, die gute Nacht, jetzt kommt die Gnade dazu und er betet, Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Und wenn du die Gnade verstehen willst, wenn du Gnade nach und nach immer mehr verstehen willst, brauchst du ein richtiges Gottesbild. Dann brauchst du ein Bild von einem heiligen und von einem gerechten Gott. Dann brauchst du ein richtiges Menschenbild. Ein Mensch, der vergänglich ist, der Sünder ist, an sich, in sich, durch und durch. Und der nur zu Gott kommen kann, durch Gnade und diese Gnade durch Jesus Christus. Und hier bekommt der Psalm richtig Leben. Und das ist das Schöne an dem Wort Gottes und deswegen liebe ich auch so diesen Psalm, auch an dem toten Sonntag, wo der Psalm macht uns ja nichts vor, aber auf der anderen Seite, dieser toten Sonntag ist natürlich auch Ewigkeitssonntag, weil hier die Gnade so richtig Leben einhaucht und wir lernen aus dieser Gnade zu leben. Diese Frage hat Luther ja auch hin und her getrieben. Er hat sich gefragt, wie bekomme ich denn einen gnädigen Gott? Luther wusste ganz genau, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen, dass wir Sünder sind und dass die unerkannte Schuld in das Licht seines Angesichts Angesichts gerückt wird. Und Luther wusste ganz genau, ich kann mich nicht rechtfertigen vor Gott. Ich bin in dieser beschissenen Lage als Mensch. Und dann hat er erkannt, nur aus Gnade, nur durch Jesus, nur durch den Glauben. Und genau das hat Mose hier auch erkannt. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns zu deinen und sei deinen Knechten gnädig. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist ganz, ganz wichtig. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Dort schreibt Paulus an die Thessalonicher, dass sie auf den Sohn Gottes warten, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns was von dem zukünftigen Zorn errettet. Nur durch Jesus Christus kann Gott Menschen annehmen, so wie sie sind. Das ist die Bedingung. Gott kann Menschen nicht bedingungslos annehmen. Der heilige und gerechte Gott kann sie nicht bedingungslos annehmen. Es ist eine Lüge. Durch Jesus Christus ist die Bedingung, habe ich Zugang zu einem heiligen und zu einem gerechten Gott, weil Jesus den Zorn Gottes getragen hat auf Golgatha. Und Jesus nimmt Menschen bedingungslos an. Zu ihm kann ich kommen mit meinem ganzen Dreck. Aber zu dem heiligen und gerechten Vater Zugang nur durch Jesus. Das ist die Bedingung. Und dann bekommt mein Leben eine ganz, ganz andere Ausrichtung. Dann merke ich, wie ich abhängig bin von dieser Gnade. Und deswegen betet Mose weiter in Vers 14, fülle uns frühe mit deiner Gnade. Also diese Gnade, die du schenkst, Gott, die brauche ich jeden Tag. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Wenn ich diese Gnade, wenn ich aus dieser Gnade lebe, dann kann ich mich wieder freuen an meinem Leben. Dann kann ich mich an jedem Tag freuen, den Gott mir schenkt. Weil ich weiß, ich bin angenommen. Weil ich weiß, ich muss keine Angst mehr haben vor dem Zorn Gottes. Und weil ich weiß, ich werde irgendwann sterben, aber eben mit Perspektive Ewigkeit, weil Gott nicht ein Gott der Toten ist, sondern der Lebenden, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs oder so, wie wir es auch in der Einleitung gesehen haben, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Vers 15, erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Also Mose erkennt, dass jeder Tag ein Geschenk Gottes ist aus seiner Gnade. Und wenn wir Freude erfahren in unserem Leben, wirkliche Freude, eine Freude, die nicht vergänglich ist, die sich die bis in die Ewigkeit hineinreicht, auch dann ist das ein Geschenk der Gnade Gottes. Und wenn wir Gottes Handeln erfahren in unserem Leben, wenn ich sehe, dass Gott in meinem Leben handelt und auch in dem Leben meiner Kinder, so wie Moses in Vers 16b beschreibt, auch dann ist das Gnade. Und wenn Gott dann auch noch unsere Arbeit segnet, wenn er das Werk unserer Hände segnet, wozu er uns geschaffen hat, wir sind ja zum Arbeiten geschaffen. Und dann kann ich beten, dass Gott das Werk meiner Hände segnet, dann ist auch das Gnade und ich kann mich an meiner Arbeit erfreuen. Für wie viele ist ihre Arbeit nur Mühe, so wie er das vorher beschrieben hat in Vers 10? Es ist doch nur vergebliche Mühe. Durch die Gnade segnet Gott das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Fazit, Schlussfolgerung. Der Mensch soll erkennen, dass er schuldig ist vor einem heiligen und vor einem gerechten Gott. Der Mensch soll sich bewusst werden, ich bin schuldig, ich bin vergänglich. Und Gott kann mich in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit und seinen Zorn, den er über mir entladen muss, kann mich eigentlich nicht annehmen. Nur durch Jesus Christus und erst durch die Gnade in Jesus kann Gott mich annehmen. Und dann lerne ich die Gnade Gottes schätzen, die Gnade, die er mir jeden Tag schenkt in meiner Arbeit, in dem, was ich tue für ihn, auch in meiner Familie. Und das hält mich bei Gott. Hans-Peter Reuer hat gesagt, und mit diesem Zitat möchte ich schließen, nichts hält mich näher bei Gott als meine eigene Schwachheit. Auch als Christen erkennen wir immer wieder, ich habe Mist gebaut, ich habe Strafe verdient, wo treibt es mich hin? Nicht zu mir. Nicht, dass ich mir meine Schuldgefühle ausreden muss oder meine Seele streicheln muss. Es treibt mich zum Kreuz. Dort, wo Gottes Zorn sich entladen hat, wo ich Gnade erfahre jeden Tag. Und deswegen wird der Totensonntag hier zu einem Ewigkeitssonntag, Perspektive Ewigkeit. Ich bete. Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses Gebet von Mose. Danke, dass du uns in deinem Wort nichts vormachst, dass du uns klipp und klar den Spiegel vorhältst, dass du uns zeigst, wie du bist, zuallererst, heilig, gerecht, ewig, majestätisch und groß, dass du uns zeigst, wie wir sind, vergänglich, sündig, und dass wir nur Zugang haben durch deine Gnade, die du uns zeigst durch Jesus Christus. Und dafür danken wir dir. Und daran wollen wir uns klammern. Und das wollen wir propagieren. Das wollen wir bekannt machen den Menschen. Die Menschen müssen erkennen, dass sie verloren sind vor dir und dass nur du retten kannst, Jesus Christus. Danke, dass wir das erkannt haben. Danke für deine Gnade, aus der wir leben dürfen, jeden Tag neu. Amen.